übernehme immer viele Sachen aus meinem Leben, weil es mir einfach am vertrautesten ist. Und ich glaube, dass das Diplomatenleben halt die Familie als Einheit nochmal intensiviert, ja, weil man alleine woanders hin muss, mhm, und weil man dann erstmal alleine ist. Also bei uns war das auch absolut so. Ich finde, wenn man schreibt, muss man sich sehr öffnen und irgendwie wirklich alles so, alle möglichen Ideen durch sich durchfließen lassen.
Herzlich willkommen zum Berliner Zimmer, dem Literaturpodcast aus der Hauptstadt. Mein Name ist Klaus Rathje, mir gegenüber sitzt Judith Griedel. Judith, wir hatten einen Fototermin, unseren ersten Fototermin. Wie war das für dich? Wir werden ja vorgestellt in den Kulturnews, ganz toll, und wurden zusammen fotografiert.
Sehr spannend, deswegen, weil Sie haben uns angefragt und wir haben festgestellt, wir haben kein gemeinsames Foto von uns. Wie kommt das, Klaus?
Ich weiß es auch nicht, zumal wir das schon 3 Jahre machen. Das ist eigentlich ein Armutszeugnis. Aber egal, wir haben jetzt Juli von Kessel zu Gast, die mit ihrem neuesten Roman Die anderen sind das weite Meer. Judith, hast du gehört, das weite Meer? Wir haben das Weite, glaube ich, ganz oft vergessen in den ganzen Ankündigungen oder so.
Ja, und auch die anderen. Also ich finde den Titel schwierig, er ist nicht gut zum Weitererzählen. Wenn mich Leute fragen, was liest du gerade, dann sage ich, ein orangefarbenes Buch mit einem wunderschönen Cover.
Darauf freuen sich die Buchhändler immer, wenn sie sowas hören, glaube ich.
Aber ich glaube, man weiß wenn sofort, was damit gemeint ist als Buchhändlerin oder Buchhändler, weil das Cover wirklich auffällt und das ist toll.
Ja, das stimmt. Nein, der Roman ist auch toll. Es geht um eine, ja, wie soll man sagen, ehemalige Diplomatenfamilie, weil nämlich die Kinder ja alle schon erwachsen sind und der Vater längst in Rente und natürlich kein Diplomat mehr ist. Und der Vater jetzt mit einer, ja, schleichenden Demenz zu tun hat und die 3 erwachsenen Kinder, die über ganz Deutschland verstreut sind, ja, schauen müssen, wer jetzt so ein bisschen die Verantwortung übernimmt. Wobei die eine Tochter sogar gar nicht in Deutschland ist, nämlich in der Ukraine, wo sie als Kriegsreporterin arbeitet.
Das hat für mich eine große Qualität in dem Roman ausgemacht, unter anderem, weil es eigentlich oder vielleicht sogar der erste Roman ist, der das Thema Ukraine behandelt.
Ukraine-Krieg.
Das ist jetzt Ukraine-Krieg, so. Genau. Und das ist einfach sehr spannend geschildert, auch natürlich in so einer Lupenfunktion, ein ganz kleiner Teil dieses Krieges. Und da geht man unheimlich mit damit.
Genau, mit den anderen Geschwistern aber auch, die jetzt keine kriegerischen Probleme haben, aber mit anderen inneren Kämpfen zu tun haben. Und ja, ich weiß nicht, man schließt die alle in sein Herz, finde ich.
Ja, und auch abwechselnd wurden mir manche immer mehr sympathischer. Aber hören wir mal rein.
Genau.
Wir starten wie immer bei uns mit einem Geschenk. Hier ist ein Geschenk und eines der 2 Geschenke hat mit deinem Buch zu tun.
Okay, und beide darf ich jetzt aber rausholen.
Ja. Du darfst sie jetzt rausholen und kommentierst sie, weil wir sind in einem Podcast, wir können es nicht sehen.
Genau, wir können es nicht sehen. Ah, einmal Pralinen und Trüffel. Okay.
Die Firma müsste uns aber auch mal hier die Raum bezahlen irgendwann.
Ja, oder? Ja.
Wir haben die, so oft
die Firma Savade, ja, aus Berlin. Wir kriegen nichts von Ihnen, deswegen können wir auch den Namen sehr so schön sagen.
Die sind bei mir nämlich um die Ecke und ich war noch nie da. Ja,
denn sag dir mal Bescheid, dass die uns mal hier
unterstützen. Vielleicht kannst du.
Wir haben jetzt bestimmt 3 Millionen Euro dort investiert.
Sollen. Und hier etwas Ayahuasca.
So ähnlich.
Ja, also sehr schön.
Nicht exakt, aber.
Ja, aber fast.
Nochmal, wie heißt der Name?
Ayahuasca.
Und woher kennst du das?
Ich habe einfach davon gehört über die Jahre. Also Freunde, also die das genommen hatten. Und
Ist das eine Teemischung? Oder?
Ja, nein.
Nein.
Nein, das ist ein Wurzelsud. Ich hoffe, ich sage das jetzt so richtig.
Rein technisch wäre es vielleicht Tee, das kann
vielleicht,
man schon sagen. Aber das wäre ja sehr missverständlich, wenn man das.
Aber man trinkt auch viel weniger als ein Teeglas, sondern man trinkt so ein ganz, ganz kleines, wie so ein Fingerhut voll. Und genau, ich hatte davon gehört von Freunden und auch von einem alten Freund, der Psychiater und Psychologe ist. Und die hatten immer sehr davon geschwärmt oder jedenfalls hat es mich interessiert. Ich glaube, ich habe das erste Mal vor 15 Jahren davon gehört. Und da war es aber von einer Freundin, die in den 70ern war und die es genommen hatte.
Und dann hast du eine Romanfigur gezwungen, das mal auszuprobieren in deinem aktuellen Buch.
Genau.
Und die
Sie sind eigentlich ein Drogen-Podcast, kein Literatur-Podcast. Das ist immer ein langes Missverständnis, was wir seit Jahren.
Ich kann über alle Drogen referieren.
Sehr gut. Und diese Romanfigur, das ist Tom. Tom, der nimmt es, weil ihm geraten wurde, wenn man das nimmt, dann hat man eine Verbindung zu einem anderen Menschen. Ist das auch die Wirkung, die du davon gehört hast? Oder hast du das
eigene Leben und solche Sachen, nicht das?
Gewitzung. Genau, ich weiß gar nicht, ob es so speziell zu einem anderen Menschen ist, aber ich glaube, man kann das auch ein bisschen steuern, in welche Richtung das geht. Und er hat eine Affäre mit jemandem und der sagt ihm eben, du bekommst eine sofortige, unmittelbare Verbindung zu deinem Innersten. Also für Therapeuten und Psychiater ist es ja wichtig, irgendwie durch diese ganzen Schichten durchzudringen. Und ich glaube, dass Ayahuasca das so ein bisschen verschnellert. Oder,
ja. Das habe ich tatsächlich auch gehört von einem Freund, der auch darauf schwört, das sei sozusagen die beste Droge der Welt. Und er hat das auch ähnlich formuliert, wie es in deinem Roman geschildert wird. Also, dass man mehr Klarheit im Leben bekommt. Also, naja, von daher kenne ich auch echte Fans. Ich selbst bin, glaube ich, zu feige dafür. Ich glaube, ich werde es nicht ausprobieren.
Ich bin da auch echt, ich habe sowas nie ausprobiert, weil ich mir denke,
aber das...
Ich kann nichts dafür, dass wieder mein Handy klingelt. Klaus, du hast es vorher abgeschaltet.
Also ich habe zwei Dinge zur Recherche gemacht für dieses Buch. Das eine war, in die Ukraine zu fahren und das andere war, Ayahuasca zu nehmen. Und bei Ayahuasca hatte ich mehr Angst, muss ich auch sagen.
Mehr Angst, als in die Ukraine zu fahren?
Ja.
Erstaunlich. Wann bist
Weil
du in
das
die
war für mich wirklich... Ja, einfach was ganz Neues, eine neue Erfahrung. Und ich wusste gar nicht, wie ich da sozusagen wieder rauskomme. Und in die Ukraine bin ich gefahren, jetzt im Januar.
Und also der Roman spielt auch zum Teil in der Ukraine, nämlich aus der Sicht von Luca erzählt. Aber wie war das da jetzt im Januar?
Das war also an dem Tag, als ich, erstmal möchte ich mich noch für die Geschenke bedanken. Sie sind ganz toll, vielen Dank. Und jetzt müsst ihr mir noch ganz kurz sagen, was das hier ist.
Das ist eine Teemischung von den Azteken, die
perfekt.
Zu diesen Ayahuasca, ich kann es nicht so schnell sagen wie du, irgendwie dazugehört. Wir haben dieses Ayahuasca nicht bekommen.
Nein, komisch, bei illegalen Drogen.
Ja, das ist auch nicht so direkt bei Aldi zu bekommen. Aber es ging in die Richtung, weil es auch eine berauschende Wirkung haben soll. Aber das kannst du natürlich dann auch in Ruhe ausprobieren. Das
oder bei jemand anderem.
Nach dem Podcast.
Super. Nee. Okay, vielen Dank. Ja, also genau, im Januar war ich in der Ukraine und das war also auch irgendwie für mich beklemmend natürlich, dahin zu fahren. Ich hatte mich vorher mit dem ZDF-Team dort, also ich hatte dort angerufen, bei der Korrespondentin, die dort war, gefragt, kann man überhaupt dort einreisen? Und sie so, es gibt Flixbusse, was ich auch nicht wusste. Und dann bin ich hingefahren und genau, das ist eigentlich relativ unkompliziert, aber natürlich hatte ich große Angst. Und an dem Morgen, als ich ankam, in der Nacht waren auch mehrere Angriffe gewesen, auch in, also gar nicht weit weg. Die hatten die Nacht auch in dem Bunker verbracht, also die Stimmung war so ein bisschen gedrückt, aber natürlich ist das da auch normal.
Und bist du da für die Recherche zu dem Buch hingefahren oder bist du noch für eine... Du bist ja auch Journalistin für eine Reportage.
Nein,
oder so.
nur für das Buch. Also ich war nie beruflich dort, sondern das hat mich nur für das Buch nochmal interessiert.
Aber deine eigene journalistische Karriere ist ja ein bisschen eingeflossen, weil du hast ja auch durchaus solche Fernsehbeiträge gemacht, wie Luca in dem Buch, nur eben nicht direkt im Krieg sozusagen.
Also ich habe Fernsehbeiträge gemacht, ja, aber nie unter solchen Bedingungen. Für mich war das wichtig, dass das im Krieg spielt. Also das wurde oft thematisiert, auch immer, nicht mit meinem jetzigen Verlag, aber im Vorfeld muss das im Krieg spielen. Und das war mir irgendwie schon wichtig, weil ich finde, dass es dann um viel mehr geht. Ja? Wenn jemand einen Fehler macht, was weiß ich, bei einem normalen Interview oder bei einer Demo oder so, dann oder auf Social Media irgendwas postet, was bescheuert ist, dann hat das zwar eine Konsequenz, aber nicht so massiv, nicht so dramatisch. Und ich fand eben in der Ukraine, ich wollte eben, dass die Person sich in einer richtigen Zwangssituation befindet, weil sie an einem Ort ist, wo alles, was sie macht, wirkliche Konsequenzen hat.
Wir können ja noch mal ein bisschen allgemein über das Buch sprechen. Es geht ja im Grunde um eine Familie. Die Hauptfiguren sind drei Geschwister, zwei Schwestern, ein Bruder, Tom, Elena und Luca.
Tom ist der Psychiater, der eben die Drogenerfahrung
macht.
ausprobiert. Luca ist die Journalistin, eine Fernsehjournalistin, die in die Ukraine reist. Und Elena
ist die unglücklich Verheiratete. Also nicht verheiratet, die unglücklich liierte, wie soll man sagen.
Und die eine kleine Tochter hat.
Genau.
Und alle hält zusammen die Sorge um ihren Vater namens Hans.
Die Mutter ist gestorben schon.
Genau, die Mutter war eine Mexikanerin. Du hast auch Verbindungen zu Mexiko oder deine Schwester?
Genau, ja, also wir haben in Mexiko gelebt. Allerdings, also ich war da noch nicht geboren, meine Familie hat dort gelebt und dann später war mein Vater nochmal dort und wir waren oft in Mexiko zu Besuch und genau. Das war irgendwie als Land für meine Eltern wahnsinnig wichtig.
Und das dockt ja eben wiederum an den Vater an im Roman, der ja auch als Diplomat
ja.
in Süd- und Mittelamerika gewesen ist. Und ja, also ein bisschen erzählen ja die Geschwister mal meinen Rückblick oder erinnern sich an ihre Kindheit, Jugend eben in den Ländern, wo der Vater als Diplomat unterwegs war. Und diese gemeinsame Erfahrung war natürlich auch sehr prägend in unterschiedlicher Art und Weise. Und das macht ja auch die Spannung des Romans aus, weil wir, er geht ja eigentlich der Frage nach, wie kommen diese drei Kinder zurecht, die eigentlich einen, ja, abwesenden Vater kann man auch nicht sagen, aber einen schwierigen Vater hatte, der sehr karriereorientiert gewesen ist und nicht so der Gefühls...
Und der eigentlich auch nur ein Lieblingskind hat.
Ja.
Das ist ein bisschen tragisch für die anderen. Das Lieblingskind von ihm ist Luca, die Journalistin. Und die anderen nimmt er jetzt in seiner Demenz nicht mehr so wahr, verwechselt sie auch, was natürlich bitter ist.
Genau, und das Spannende auch an diesem Konzept des Romans finde ich, dass natürlich gibt es bekannte Probleme, die andere Familien eben auch haben, auch wenn die Eltern eben älter werden und man sich Sorgen macht um Mutter oder Vater. Aber hier haben wir natürlich extremere Bedingungen, was du ja vorhin schon angedeutet hast, mit die eine Tochter ist eben Kriegsreporterin und die Existenzen der Geschwister ja, sind teilweise eben etwas extremer und ungewöhnlicher und eben auch sehr schön geschildert. So. Und da geht man eben sehr gut mit und dadurch, auch durch die Diplomatenvergangenheit des Vaters, sind natürlich, ist das, also wie soll man sagen, die Bandbreite der Erfahrungswelten ist einfach größer als bei einer normalen Familie, die jetzt in Hamburg lebt.
Oder ja, so, interessant, ne? Darüber habe ich gar nicht so nachgedacht.
Ja, weil es für dich ja auch normal ist, weil ja, du ja, ja aus einer, nicht exakt so einer, aber in einer auch...
ähnlichen Konstellation. So. Absolut. Also das eine war, ich wollte unbedingt, dass diese drei Kinder sich in der Sackgasse befinden. Ja. Jeder hat sich in irgendeine Sackgasse reinmanövriert. Und jeder macht sich auch zu einem gewissen Grad Illusionen über sein Leben.
Genau.
Und der die stärksten Illusionen hat, der Hans, sozusagen, der kann gar nichts dafür. Der lebt einfach in einer Parallelwelt, wo er dauernd, der Vater, genau, wo er dauernd an die Vergangenheit sich sehr gut erinnert, ständig Dias anschaut. Und die Kinder... Die haben eben aus anderen Nöten sozusagen, flüchten die in so eine Parallelwelt.
Ja.
Der eine eben durch Drogen, die andere durch so eine Fantasie über ihren Ex-Freund. Und genau, das war mir wichtig. Und ich glaube, dass dieses Diplomatentum, also ich nehme immer viele Sachen aus meinem Leben, weil es mir einfach am vertrautesten ist. Und ich glaube, dass das Diplomatenleben halt die Familie als Einheit nochmal intensiviert.
Durch die Erfahrung in das andere Land.
Ja, ja, weil man alleine woanders hin muss. Mhm. Und weil man dann erstmal alleine ist. Und dann
und auch keine Freunde.
Na eben.
Erstmal keine Freunde.
Natürlich, hat. Absolut. Und also bei uns war das auch absolut so. Und nicht nur, dass mal ich keine Freunde hatte, ich konnte die Sprache gar nicht.
Mhm.
Also einmal sind wir nach Jugoslawien gezogen, da konnte ich weder Serbokratisch noch Englisch, was an der Schule gelehrt wurde. Also die Schule war auf Englisch, das Land war, da sprach man Serbokroatisch. Und ich dachte wirklich so, okay, also ich kann nur mit denen kommunizieren, die Deutsch können. Also das war sowas, glaube ich, ja, ist dann irgendwie, schweißt irgendwie auf eine andere Art zusammen. Ja.
Erzähl mal die Stationen, wo du warst mit deiner Familie.
Also geboren bin ich in Helsinki, da kamen eben meine Eltern und meine Schwestern aus Mexiko, dann waren wir in Helsinki, da kam ich auf die Welt, dann sind wir nach Wien gezogen, dann haben sich meine Eltern getrennt. Okay, jetzt wird es etwas kompliziert und meine Mutter hat neu geheiratet einen amerikanischen Diplomaten. Und der, also die hatten die gleiche Stelle, nur der eine für die deutsche Botschaft, der andere für die amerikanische Botschaft. Und sie hat sozusagen Länder gewechselt und ist dann mit dem amerikanischen Diplomaten mehr oder weniger, nicht ganz direkt, aber dann bald weiter. Und dann waren wir in Jugoslawien
eben. Und ihr seid bei wem geblieben?
Bei meiner Mutter. dann waren wir in Jugoslawien, dann waren wir in Washington und Jugoslawien und mein und nach Washington dann in Bonn. Und mein Vater, mein leiblicher Vater, also unser Vater, der hat ist immer weiter auch versetzt worden, aber der hat immer geschaut, dass er sich möglichst parallel versetzen lässt. Also als wir in Washington waren, ist er nach Boston gegangen. Als wir nach Bonn gingen, versuchte er auch nach Bonn zu gehen. Dann war er eine Zeit lang noch in Frankreich. Also sozusagen, und dann die Länder, in denen er war, waren dann für mich ja auch wie so ein zweites Zuhause. Ne? Dann, genau, so war das.
Und jetzt sprichst du 38 Sprachen?
Ja, eben null. Jetzt spreche ich eigentlich nur Deutsch und genau, Englisch. Aber ich ich spreche kaum, also das ist immer ganz tragisch, aber ich spreche, also auf Finnisch kann ich wirklich nur zählen, ganz schrecklich.
Und wie hast du dieses Leben empfunden? Viele sagen ja, Mann, wie aufregend und so viele Länder und fandest also, du es auch so?
Ja, ich fand's auch gut. Also mit 16 weiß ich noch, dass ich nicht gerne umgezogen bin. Und dann habe ich mir auch eine Weile immer die Bravo schicken lassen und so. Und das war dann tragisch, davon abgeschnitten zu sein. Und also außer jetzt so in diesem extremen Teenager-Alter fand ich es eigentlich gut. Ich finde auch, dass es einen ganz schön prägt. Also ich merke halt, dass ich im Vergleich zu anderen Leuten oft nicht so, wenn ich in eine Situation komme oder so, nicht so, ja, ich habe nicht so ein festes Bild davon, wie was zu sein hat. Ja, ich merke ganz oft, also gerade beim ZDF, meine Kollegen und so weiter, das und das, ja, aber das macht man doch so und so. Oder zum Geburtstag gratuliert mir nicht am Tag vorher, das bringt Pech, also. Oder,
aber in anderen Ländern ist es nicht so.
Das ist egal. Mhm. Du kannst auf keinen Fall vorfeiern. Das habe ich eben einmal diesen großen Fehler gemacht. Das war Horror. Also dann habe ich den Geburtstag meiner Tochter um einen Tag vorgefeiert, weil wir am nächsten Tag wegfuhren. Solche Sachen. Aber das gibt es ja in ganz vielen. Mhm. Ne? Und oft merke ich eben, dass ich denke, ah, okay, das wusste ich gar nicht, dass das so, dass man das so sieht oder so. Ne? Oder ja. Solche Sachen. Also ich finde, dass man schon relativ flexibel dadurch bleibt, weil man sich immer auf eine neue Situation, ich kann ja nicht erwarten, dass mich Leute mit offenen Armen empfangen. Das heißt, ich muss mich immer auf die einstellen. Das heißt, das finde ich ist ein Vorteil, aber ja, aber mein Mann meinte mal, also der Vorteil ist ja nicht für dich, sondern mehr für die anderen, weil man sich anpasst.
Ne? Ja gut, aber die Erfahrung, die Weltoffenheit, also was du alles gesehen hast in deinem Leben, schon auch in jungen Jahren, das ist doch schon auch ein, wie soll man sagen, ein Erfahrungsschatz, von dem du trotzdem doch auch selbst profitierst, oder nicht?
Also vielleicht. Also ich habe es jedenfalls damals immer sehr gemocht. Und ich weiß auch, dass ich später oft, ich bin jetzt auch wahnsinnig lang schon in Berlin und ab und zu denke ich, das ist irgendwie schade, dass ich das gar nicht habe, also gar nicht mehr dieses Leben habe, dieses Nomadenleben und meine Kinder auch nicht.
Also du bist schon seit über 20 Jahren in Berlin. Genau. In dem Buch wird Bonn, finde ich, sehr gut beschrieben. Bonn, wie es damals auch war, so sehr behäbig und trotzdem sehr nett, beschaulich. Hast du Bonn noch kennengelernt?
Genau, so? In Bonn haben wir auch gewohnt, ja. Und
das
dann,
merkt man an dem Buch.
Ah ja, ja. Genau. Nein, das ist auch die Stadt in Deutschland, zu der ich irgendwie den größten Bezug habe und das Rheinland und so, und da war ich eben auch als Teenager und ich habe das damals als, also klar, es ist irgendwie ein Kaff, aber es war auch sehr idyllisch im Sinne von, wir sind immer getrennt. Es war irgendwie so eine Zeit, die ganz schön, also ich war da sehr frei. Während, als wir in Washington D.C. gelebt haben, da war ich dann schon älter, 16, 17, da konnte ich nirgendwo hin. Es war super gefährlich und alles war ganz weit weg und alle wohnten in den Vororten und Bonn war irgendwie klein, überschaubar und gibt einem viel Freiheit dann als Kind.
Mhm. Wollen wir etwas aus dem Roman jetzt hören? Das würde vielleicht ganz gut passen.
Gut.
Dass die Hörerschaft einen kleinen Eindruck bekommt.
Dann beginne ich mal mit dem Anfang, ja, mit dem Vater dieser drei Geschwister mit Hans. Hans öffnete die Haustür und trat vor seinem Bungalow. Es war früh, die Sonne noch nicht über die Baumkronen des Waldes emporgestiegen, der hinter der Adelheidstraße begann. Er fror etwas in seiner Badehose. Die Luft war kühl, das Handtuch, das über seinen Schultern hing, wärmte ihn kaum. Er zog die Tür hinter sich zu und sah auf die Liste in seiner Hand. Freitag, 8. August, stand in großen Buchstaben oben. Freitag. Sein Tag zum Schwimmen also. Kurz warf er einen Blick auf die anderen Punkte, die Jadwiga in ihrer steilen, Sütterlin-ähnlichen Handschrift festgehalten hatte. Zeitung holen. Schinken, Brot, Bezel und darunter Dias. Was das wohl zu bedeuten hatte. Er holte den Generalanzeiger aus dem Briefkasten neben der Tür. Luca hatte ihm kürzlich ein Mobiltelefon geschenkt, eine Art Wundergerät, in dem er sogar die Nachrichten lesen konnte. Doch er zog die Zeitung vor. Er schlug sie auf und überflog die erste Seite. Ministerpräsidentenkonferenz, irgendein Skandal im Kanzleramt. Pah, das interessierte ihn nicht mehr. Inzwischen las er vor allem den Lokalteil und das Vermischte auf der letzten Seite. Er drehte die Zeitung um. Ein Beluga-Wal hatte sich in der Seine verirrt. Er war schon fast bei Paris. Hans betrachtete das Foto, eine helle Form, in dunkelblauem Wasser. Er faltete die Zeitung zusammen und klemmte sie sich unter den Arm. Was war nochmal ein Beluga-Wal? Egal, er würde den Artikel nach dem Schwimmen lesen, wenn sein Kopf klarer war. Zeitung holen, das war erledigt. Schinkenbrot, Bezel, Dias, wiederholte er leise. Er stieg die drei Stufen vor seiner Haustür hinab und schlurfte langsam die Straße hinunter, vorbei an mehreren identischen Bungalows. Bis auf das morgendliche Zwitschern der Vögel war es still, die Adelheidstraße lag verschlafen da. Ein Auto fuhr im Schritttempo neben ihm her. Warum? Was sollte das? Er sah nicht hin. Vielleicht hätte er einen Bademantel anziehen sollen oder zumindest ein Hemd. Sein Blick fiel auf seine nackten Füße. Mist, keine Badelatschen vergessen, dabei hatte er ja welche. Egal, er war ja fast da. Er würde Luca nachher anrufen, vielleicht mit dem Mobiltelefon. Sie hatte ihm gezeigt, worauf er drücken musste. Du kannst das Handy immer alles fragen, es antwortet dir sogar, hatte sie gesagt und es ihm mehrfach vorgemacht. Bisher hatte er es nicht versucht, das Ding hing seit Wochen an seinem Kabel in der Küche, ungenutzt. Als er das Ende der Bungalow-Reihe erreicht hatte, ging er die drei Stufen hinauf und drückte den Messingknopf zweimal. Die Klingel schrillte im Flur. Hans spähte durch die Glastür hinein, nichts rührte sich. Eisige Luft zog seine Beine hinauf, er breitete das Handtuch über seinen Schultern aus. Warum war es heute nur so verflucht kalt? Er klingelte noch einmal. Die Badekappe schnitt ihm in die Stirn, sie war zu eng und ziepte. Er versuchte, sie etwas zu lockern. Er sah seine Spiegelung in der Glastür. War er das? Diese jämmerliche Gestalt? Dieser dünne Greis mit dem krummen Rücken? Seit wann hatte er diesen Buckel? Das war ja furchtbar. Er versuchte, sich etwas aufzurichten. Früher hatte er alle überragt mit seinen 2 Metern. Er musste auf jeden Fall wieder mehr schwimmen. Hans wartete. Er klingelte wieder, wobei er den Knopf dieses Mal ein paar Sekunden gedrückt hielt. War Loretta verreist? Sie wusste doch, dass er freitags zum Schwimmen kam. 50 Bahnen, eine halbe Stunde, das war etwas über einen Kilometer. Sein Leben lang war er das geschwommen. Endlich leuchtete ein Licht innen auf. Jemand erschien im Halbdunkel des Foyers. Es war Loretta. Sie trug einen Bademantel, dessen Gürtel sie gerade festzog. Sie blinzelte und öffnete die Tür. »Hans!« Erstaunt musterte sie ihn von oben bis unten. »Was machst du hier?« Loretta fuhr sich durch die Haare, die immer flammend rot gewesen waren. Jetzt schimmerten sie wie mattes Kupfer, durchwirkt von grauen Strähnen. Die Haut in ihrem Gesicht war faltig, lange Furchen zogen sich über ihr Dekolleté. Immer noch sah sie ihn verdattert an. Was machte er wohl hier in Badekappe und Badehose? Dasselbe wie jeden Freitag. Loretta war manchmal so begriffsstutzig. Hans zerrte an seiner Badekappe. Es widerstrebte ihm, doch er musste es ihr anscheinend erklären wie einem Kind. »Na, ich komme zum Schwimmen.« Lorettas Lächeln gefror. Ein paar Sekunden lang verharrte sie wie angewurzelt und glotzte ihn an, als hätte er eine Schraube locker. Was sollte das? Sie zog den Gürtel ihres Bademantels etwas fester. »Schwimmen?«, fragte sie. »Wieso schwimmen?« Hans verdrehte die Augen. »War sie dumm?« Offenbar musste man ihr alles dreimal erklären, dabei war es kalt und er wollte jetzt hinein. »Ich habe meine Badesachen an und ich komme zum Schwimmen«, sagte er unwirsch. Loretta öffnete den Mund und schloss ihn wieder. Ihr Blick wurde ernst. Sie legte den Kopf schräg, als bereite ihr etwas große Sorgen. Aber Hans, das Schwimmbad ist doch lange, also wir haben... Hans rührte sich nicht. Einen Moment lang sahen sie einander stumm an. Ein leiser Zweifel keimte in ihm auf. Hatte er einen Fehler gemacht? Er machte oft Fehler in letzter Zeit. Nur welchen? Loretta öffnete die Tür etwas weiter und lächelte. Möchtest du nicht hereinkommen, einen Kaffee trinken? Hans kratzte sich am Kopf und warf einen Blick auf den Zettel in seiner Hand. Freitag stand doch ganz oben. Was war also falsch? Freitags ging er bei den Nachbarn schwimmen. Aber welcher Tag ist denn heute? Er hielt kurz inne und sah sie hilflos an. Es ist doch Freitag, oder?
Ich finde das so...
Soll ich das noch weiterlesen? Ich dachte, es geht eigentlich auch so, oder was meint ihr?
Ja, nee.
Ja, genau, genau.
Das ist doch gut. Ich finde diese Passage so toll, weil ich am Anfang nicht wusste, wer ist jetzt Loretta? Also auf welchen Seite soll ich stehen? Auf der Seite von Hans?
Ja.
Also ist er wirklich dement oder ist Loretta irgendwie komisch? Das fand ich sehr geschickt
gemacht. Sie hätte ja auch die Vergessliche sein können.
Ja, das stimmt.
Das bleibt ja anfangs noch offen, weil man nicht weiß, wer spinnt jetzt von den beiden sozusagen.
Ja. Erst als der Satz kommt, in letzter Zeit vergaß er viel, da war ich dann schon, okay.
Ja, genau.
Und bei den späteren Kapiteln aus der Sicht des Vaters wird es natürlich deutlich.
Ja, seine Tochter ruft ihn irgendwann an und erklärt ihm, dass das Schwimmbad eben schon lange geschlossen ist.
Wie kamst du auf die Idee, die Geschichte aus verschiedenen Perspektiven zu erzählen?
Das war eigentlich...
Möchtest du was trinken?
Gerne, ja.
Ein Sprudel oder ein...
Sprudel, gerne. Habe ich eben schon beim Lesen so schön aufgestoßen. Genau, ja, diese Idee hatte ich schon länger und hatte dann auch mit dem Gedanken... Mit dem Gedanken gespielt. Ich hatte mir auch überlegt, dass ich 4 Charaktere habe oder 5 und alle kriegen 80 Seiten. Und dann treten die nicht mehr auf, ja, also oder überlappen vielleicht oder kommen dann bei den anderen ein bisschen vor. Aber ich dachte, ich mache das so. Und dann, es gibt andere Romane, also von Daniela Krien, glaube ich, ne? Die machen das so. Und dann habe ich das Buch nochmal von ihr gelesen und finde es auch ein sehr gutes Buch.
Ich finde das toll. Fällt uns beiden der Titel noch ein? Wir reichen es nach in der Abmoderation.
Irgendwas mit Liebe, irgendwie der. Ja, wir reichen ihn nach. Und das fand ich ein tolles Buch und ich fand das einfach auch eine tolle Erzählweise, dass man auch nach und nach erst merkt, wie hängen die Charaktere zusammen. Und dennoch dachte ich, wenn es eine Geschichte geben soll, ist schwer, fast nicht machbar,
weil die Zeit auch eine Rolle spielt, ne? Also du hast du den Zeitstrahl und dann
habe ich jetzt aber ein anderes Buch gelesen, was auch so, das habe ich ist erst rausgekommen oder ich habe es jetzt erst gelesen. Das heißt Der Stich der Biene auf Deutsch, The Bee Sting auf Englisch. Und das ist ein ganz, ganz toller Familienroman und der macht es genauso und geht aber auch nicht zurück wie Daniela Krien. Jede Figur kriegt irgendwie eben
einen
80
Augenblick
Seiten.
Und sind es genau 80 Seiten für jede oder fast?
So ungefähr. Also ja. Es ist glaube ich, ziemlich ausgeglichen. Okay.
Darauf hätte ich jetzt gar nicht. Das ist mir jetzt nie gekommen, dass das so ist.
Nur weil ich hatte dann halt über diese Struktur so nachgedacht und dann habe ich eben genau geschaut, und genau.
Und wenigstens du wolltest die 3 Geschwister gerecht behandeln, dass sie den gleichen Platz bekommen. Ne?
Genau. Ich glaube, ich habe sie trotzdem nicht gerecht behandelt, aber...
Interessant. Klaus, hattest du eine Lieblingsfigur?
Nein, ich habe alle Geschwister gleichermaßen, gemocht ist vielleicht das falsche Wort, es ist ja so ein Draht zu denen gehabt.
Super.
Weil ich mit allen irgendwie mitfühlen konnte, also mit der Kriegsreporterin auch nicht, also weil ich ja auch Journalist bin, ich meine, ich war jetzt nicht im Krieg oder so, aber diese journalistischen Zwänge konnte ich gut nachvollziehen, dieses... performen müssen und eine Geschichte herzaubern und unter einem gewissen Erfolgsdruck zu stehen. Mhm. Das fand ich interessant. Tom fand ich aber auch nahbar als Figur, weil er so als nicht direkt mit 40 oder Anfang, ich weiß gar nicht, irgendwas
Anfang
Mitte 40.
Ja,
genau. Also es ist,
Willst du sagen deshalb, weil du noch so jung bist?
Ja, ich bin in der Tat ein bisschen älter, aber ich finde diese 40er ich weiß nicht, es ist bei Männern und Frauen wahrscheinlich jetzt nicht so ein Unterschied, aber es ist schon eine Umbruchphase im Leben.
Absolut.
Man hat Ausbildung, Studium, alles hinter sich und die Karriere geht vielleicht nicht so voran, wie man will. Privat ist, hat man nicht alle Träume erfüllt, keine Ahnung. Also ich konnte das schon gut nachvollziehen.
Ja, schön. Genau, viele Träume lassen sich dann nicht mehr so richtig erfüllen. Ne?
Und das realisiert man aber erst dann.
So ist es. Das finde ich auch. Ich finde, Anfang 40 ist eine totale Umbruchzeit. Und
Und du, hattest du eine Lieblingsfigur?
Ja, aber jetzt will ich erst noch mal deine hören.
Meine war Luca, ganz klar. Ich glaube, vielleicht, weil sie auch Journalistin bin, ich bin auch Journalistin.
Und sogar auch Fernsehjournalistin.
Ja.
Das passt ja noch mal besser sozusagen.
Aber ich sag mal, das war es nicht, behaupte ich jetzt einfach, auch nicht unbewusst, sondern weil sie halt so tatkräftig ist und so. Und das hat mir gefallen. Und dann wurde mir aber Elena immer sympathischer. Und zwar, weil sie halt so verzweifelt ist mit ihrer Tochter. Und ich konnte das, ich habe auch eine Tochter, einen Sohn und ich konnte das so gut nachvollziehen.
Bei ihr kommt ja noch eine Krankheitsgeschichte, sie struggelt, wie wir in Berlin-Mitte sagen, ja noch mal ganz anders, also auf eine andere Art als ihre beiden Geschwister.
Und wenn ich mir das vorstelle, ich bin krank und dann habe ich noch eine Tochter, die vielleicht etwas renitenter ist oder so, dann...
Hast du doch.
Habe ich, ja, aber ich bin nicht krank, sagen wir mal, das ist jetzt schon, also ja, und das ist einfach schlimm und man verliert so leicht die Nerven, wie es eben Elena auch passiert.
Und genau, und da geht man auch mit, weil man das so nachvollziehen kann in ihrer
Situation. Bin ich so mitgegangen, ja.
Das stimmt, also ich dachte da auch oft an die Zeit, wo in der meine Kinder kleiner waren und das ist ja eine Zeit, wo man sich auch viel wegträumt, weil es einfach wahnsinnig öde ist. Ja. Also so eine komische Kombination aus anstrengend und langweilig, ne? Und ich weiß noch, dass ich ganz oft irgendwie so, klar, also ich liebe die Kinder natürlich, ja, aber trotzdem...
Das sind die besten Kinder der Welt.
Die besten. Aber diese ins Bett bringen Rituale und so, da habe ich ganz oft mich dabei ertappt, wie ich dann da liege und eben rückwärts zähle und mir denke, wann kann ich aufstehen und so. Und sie hat nichts, worauf sie sich wirklich freut. Und dann kommt noch diese Krankheit dazu und sie ist wirklich verzweifelt. Und das Einzige, was ihr noch einfällt, ist die Zeit, in der sie glücklich war. Und deswegen
kommt die Jugendliebe.
Ja, fängt sie an, ihre Jugendliebe zu stalken.
Das war alles so logisch bei ihr dann. Ja, und das fand ich, ja.
Also meine Lieblingsfigur ist Tom.
Ist Tom,
der Psychiater. Der Psychiater. Und als mein Mann das gelesen hat, das war allerdings noch nicht so weit, aber dann sagte er zum Schluss so, jetzt habe ich es verstanden. Und dann meinte ich, was? Und er so, du hast Frauen. Kommst du darauf? Also dieser Tom, der hat so viel Tiefe und der ist so zart und so einsam und so verletzlich und bei dem gehst du so viele Gefühle durch und die Frauen, die sind immer solche Bitches.
Das finde ich jetzt also nicht.
Sehr gut, da freue ich mich, dass ihr das sagt. Ich habe das ja dann noch überarbeitet, aber jedenfalls.
Okay.
Also die Luca war am Anfang war noch so tougher und unnahbarer. Und ich fand es dann auch wirklich besser, dass man alle versteht. Und deswegen freut es mich total, dass ihr findet, dass man jedenfalls keinen hasst.
Nein.
Also ganz bestimmt nicht.
Wollen wir dann noch ein bisschen von Luca hören?
Gut,
jetzt, wo gerne. Wir so viel über
also Luca, die Journalistin.
Die Journalistin, genau. Die Kriegsreporterin ist in der Ukraine und...
Alle Vor- und Nachteile des Jobs voll mitbekommt.
Genau, sie hat einen wahnsinnigen Druck und natürlich nicht nur Druck, sie ist auch wirklich in einer Situation, die schwierig ist. Genau, sie ist gerade erst angekommen, sie kennt sich eigentlich da noch gar nicht aus. Und wie das so oft auch ist, wird man dann zusammengeworfen mit Leuten, die man nicht kennt, Stringern, Producern, die vor Ort eben einem helfen.
Stringer musst du vielleicht noch erklären.
Genau, Stringer sind auch Journalisten in Ländern, wo man eben einreist als Reporter und die helfen einem dann so ein bisschen. Die machen Interviews klar, die übersetzen, oft fahren sie einen auch oder holen Genehmigungen. Genau, und mit so jemandem sitzt sie im Auto, der heißt Mischa, und einem Kameramann, der ist auch nur so mäßig begeistert und sie... ist gekommen, weil sie ein Interview machen soll mit einem Kommandeur. Und da hat sie lange dran rumgebaggert, von Deutschland aus, dass sie das kriegt. Und jetzt endlich ist sie dort. Es ist wahnsinnig heiß und sie fahren dorthin und sitzen eben im Auto. Wann genau sind wir mit dem Kommandeur verabredet? Mischa öffnete sein Fenster ein wenig und warf die Zigarette hinaus. Sie fuhren jetzt durch die Vororte Kiews. In einem Hochhaus klaffte oben ein schwarzes Loch. Heute nicht, sagte er, klappt nicht. Gibt Probleme. Probleme? Luca spürte, wie der Schweiß auf ihrer Stirn hervortrat. Sie fischte ihr Handy aus der Tasche. Sie würde es Gregor beichten müssen, sofort. Er rechnete für die Spätnachrichten mit dem Interview. Hatte der Sender es schon angekündigt? Ist es nur verschoben? Meinst du, dass wir vielleicht morgen eine Chance haben? Fragte sie. Mischa hob die Hände, um zu verdeutlichen, dass dies gänzlich außerhalb seiner Kontrolle lag. Viele Kämpfe zurzeit, ist unsicher. Vielleicht morgen, ich soll anrufen. Er machte eine kurze Pause. Morgen oder vielleicht übermorgen. Mist. Luca merkte, wie der Stress in ihr aufstieg, bis an die Schädeldecke. Sie versuchte, ruhig zu bleiben, nicht die Nerven zu verlieren. So etwas kam vor, sagte sie sich. Man konnte nicht alles kontrollieren, vor allem nicht im Kriegsgebiet. Doch irgendwie war sie dem Druck nicht mehr gewachsen. Das ahnte sie schon länger. Bernd beugte sich vor. Das ist der Kameramann übrigens, der sitzt hinten im Auto. Bernd beugte sich vor. Luca spürte seine breite Kameramannhand auf ihrer Schulter. Er schien nicht weiter besorgt zu sein. Fahren wir trotzdem Richtung Charkiw? Fragte er. Mischa nickte. Gibt viele Geschichten dort. Schauen wir mal, was wir so finden, sagte er, während er sich übers Kinn strich. Vielleicht Vox Pops. Luca schluckte. Mit Vox Pops würde sie Gregor nicht besänftigen können. Sie begann in ihrer Tasche zu wühlen. Ich hatte noch ein paar Artikel gelesen. Vielleicht können wir heute so etwas drehen. Warte, hier. Sie zog ein paar zerknitterte Zettel heraus, überflog die Zeilen. Hier, ein Kinderheim, das eine große Lieferung mit Hilfsgütern aus Deutschland bekommt. Ach nee, das war gestern. Okay, Moment. Eine Hebamme, die eine Art Kinderstation aufgebaut hat. Mit westlichen Spendengeldern. Ach nein, das ist in Lviv. Luca hielt inne, dann zog sie ihr Handy aus der Tasche. Alex würde ihr helfen können. Sie arbeiteten eng zusammen, er moderierte die Abendsendung seit ungefähr 100 Jahren. Er hatte Erfahrung. Außerdem war er ihr engster Vertrauter im Sender. Es gibt schlechte Nachrichten, sagte sie, sobald sie seine Stimme hörte. Ach, hat er es dir schon gesagt? Luca stutzte. Hat er mir was gesagt? Na, die Umfragewerte. Oder was meinst du? Luca runzelte die Stirn. Welche Umfragewerte? Ein Moment lang war es still in der Leitung. Mein Interview ist abgesagt, sagte sie dann. Ich wollte mit dir über einen Plan B reden. Ah, Alex seufzte schwer. Ich muss gleich in die Sitzung. Es rauschte in der Leitung. Alex, sagte sie, welche Umfragewerte? Er antwortete, doch sie hörte immer nur Bruchstücke von dem, was er sagte. Marktforschung, Sympathie, Werte. Alex, ich höre dich ganz. Bei dir bricht jedenfalls die Quote jedes Mal ein, wenn du auf dem Bildschirm erscheinst. Gregor wird dich dazu noch anrufen. Luca schloss die Augen und kniff sich in die Nasenwurzel. Ich würde da echt nichts drauf geben, sagte er versöhnlich. Es gibt ständig Umfragen. So etwas ist doch nur ein Moment. Es piepte in der Leitung. Da ist er schon, sagte Luca bedrückt und ging dran. Es sind die Ohren, rief Gregor. Er hatte die Angewohnheit, immer sofort zur Sache zu kommen. Luca verdrehte die Augen. Hallo, Gregor. Ich bin gut in Kiew angekommen, danke. Er ignorierte sie. Ich sag dir das immer. Mach dir keinen Zopf, deine Ohren sehen aus wie Henkel. Luca schluckte, sie sah in den Spiegel und löste das Haargummi. Es ist ein Desaster, fuhr er fort. Wir werden das noch analysieren, aber erstmal ist es wichtig, dass du diese Ohren verdeckst, wenn du im On bist, okay? Luca schluckte. Diese Ohren. Sie hatte die Ohren ihres Vaters geerbt, dazu seine ausgeprägte Nase, die eng stehenden Augen. Sie war keine Schönheit, das wusste sie. Bisher hatte sie es aber immer geschafft, diesen Makel mit Fleiß und einem hohen Arbeitseinsatz zu überdecken. Zumindest hatte sie das gedacht. Nimm es nicht persönlich, sagte Gregor. Ich habe noch ein anderes Problem. Es war besser, das Thema zu wechseln. Das Interview heute wurde abgesagt. Abgesagt? Gregor klang alarmiert. Na, erst einmal ist es nur verschoben, aber ich muss jetzt eine andere Geschichte auftun. Jemand sprach Gregor im Hintergrund an. Er schien seine Hand über den Hörer zu legen. Sie hörte einen dumpfen Wortwechsel. Ich muss los, sagte er dann. Du wirst schon etwas finden, Luca. Ich verlasse mich auf dich. Du findest immer etwas. Luca legte auf und starrte aus dem Fenster, während sie ihr Handy umklammerte. Verdammt, dachte sie. Verdammt, was soll ich jetzt machen? Eine neue Geschichte würde sich wohl finden lassen. Doch das Problem mit ihren schlechten Umfragewerten würde das nicht lösen. Man ist immer nur so gut wie die letzte Geschichte. Diese Weisheit hatte sie schon zu Beginn ihrer Karriere gehört. Damals hatte sie es nicht verstanden. Baute man sich nicht im Laufe der Zeit einen guten Ruf auf, eine Art Sicherheitsnetz, auf dem man sich irgendwann ausruhen konnte? Doch langsam war sie sich da nicht mehr so sicher. Eigentlich wuchsen die Ansprüche nur von Einsatz zu Einsatz. Der Druck nahm zu. Gleichzeitig wurde sie immer älter. Frauen ab 40 sind unsichtbar. Auch diese Weisheit hatte sie schon mehrfach gehört. Vielleicht war diese Umfrage jetzt die Bestätigung, dass es stimmte. Sie biss sich auf die Unterlippe. War das bei anderen Sendern auch so? Wurden Reporterinnen der großen öffentlich-rechtlichen Anstalten auch ständig bewertet? Manchmal stellte sie sich vor, woanders zu arbeiten, nicht für einen so kleinen, unterfinanzierten 24-Stunden-News-Sender. Mischa sah mitfühlend zu ihr hinüber. Alles okay? Luca nickte, doch am liebsten hätte sie alles abgesagt und wäre nach Hause zurückgefahren. Sie musste sich zusammenreißen. Mischa begann in seiner Tasche zu kramen. Ihr seid gerade erst angekommen. Du brauchst noch etwas Ausstattung. Hast du Kinder? Luca stutzte. Nein. Er reichte ihr ein laminiertes Foto, auf dem zwei kleine Mädchen zu sehen waren. Das Bild war in einem professionellen Fotostudio aufgenommen worden, vor einem blauen Hintergrund, der den Himmel simulieren sollte. Die Mädchen lächelten, sie trugen hübsche Kleider und lange, geflochtene Zöpfe. Eines von ihnen hielt eine Stoffgiraffe in der Hand. »Süß«, sagte sie. Ihr war nicht ganz klar, was er wollte. Mischa nickte. »Das sind deine Töchter, 3 und 5. Sind bei Oma.« Luca sah ihn verständnislos an. »Falls was passiert«, erklärte er. »Kidnapping oder so. Falls du Feind begegnest, ist immer besser. Sie mögen Frauen mit Kindern.« Erstaunt betrachtete sie das Bild. Die Mädchen waren hübsch, mit riesigen dunklen Augen. Nicht mal ein Blinder hätte sie für ihre Kinder gehalten. So, ich schaue nach, ich kann noch ein bisschen weiter springen vielleicht. Lukas Telefon klingelte in ihrer Hand. Wieder war es Alex. Hoffentlich hatte er nicht noch weitere Ergebnisse der Marktforschung zu verkünden. Doch seine Stimme klang ernst. Hier gehen gerade mehrere Eilmeldungen ein. Ein Wohnblock in Tschernihiw ist getroffen worden. Es gibt wohl einige Tote. Könnt ihr hinfahren? Luca drehte sich zu Mischa. Wie weit ist Tschernihiw? Er dachte kurz nach, hielt 3 Finger hoch. 3 Stunden, sagte sie ins Handy. Gut, dann planen wir dich für alle Nachrichten ab 17 Uhr ein, die ganze Abendschiene. Ich schicke dir die Fragen und bitte keinen Zopf, ja, sagte sie, ist angekommen. Sie steckte das Telefon weg. Wenn sie ehrlich sein sollte, war sie erleichtert. Natürlich war so ein Angriff schrecklich, aber jetzt gab es einen Plan, einen Auftrag, den sie erfüllen konnte. Sie war wieder in ihrem Element. Sie wandte sich den beiden Männern im Wagen zu. Also, Planänderung, wir fahren nach Norden und machen Live-Schalten. Mischa gab das neue Ziel in sein Navigationsgerät ein. Besorgt betrachtete er die Strecke. Was ist? Er blickte weiter auf die Karte. Ist da Sperrgebiet? Fragte Luca. Nicht direkt, sagte er, aber es ist nicht ganz ungefährlich. Es hat schon Vorfälle gegeben. Besser, wir fahren außen herum. Luca sah auf das Navi. Aber das ist ja viel länger. Dann verlieren wir so viel Zeit. Sie schüttelte den Kopf. Nein, fahr durch. Es wird schon gehen. Besser, wir kommen rechtzeitig an. Mischa zögerte, dann zuckte er mit den Achseln. Okay, versuchen wir. Er wendete den Wagen und fuhr bei der nächsten Ausfahrt Richtung Norden ab. Kurz danach hatten sie den Wald hinter sich gelassen. Um sie herum säumten gelbe Felder die leere Straße. Ähren standen darauf. Plötzlich ertönte ein durchdringendes Pop-Pop-Pop-Geräusch direkt neben ihnen. Der Opel schleuderte nach links, Mischa steuerte dagegen. Das Auto rutschte rechts über die Fahrbahn. Luca verstand nicht, was passierte. Er schien die Kontrolle über den Wagen verloren zu haben. Oder wurden sie beschossen? Sie duckte sich. Mischa hatte die Augen weit aufgerissen, er hielt das Lenkrad mit beiden Händen fest, umklammert. Nach einer halben Ewigkeit kamen sie mitten auf der Straße zum Stehen. Mischa löste hektisch seinen Gurt. »Raus, raus aus dem Auto!« Luca öffnete die Tür und rutschte von ihrem Sitz auf den Asphalt. Neben ihr hockte Bernd, die Kamera auf dem Schoß. Mischa kam auf allen Vieren um den Wagen herumgekrochen und quetschte sich mit ihnen an die Karosserie. »Ich glaube, die Kamera hat etwas abbekommen«, sagte Bernd. »Psst!« Mischa legte den Zeigefinger an die Lippen. Wir müssen leise sein. Es kann sein, dass es ein Anschlag war von einer Drohne. Vielleicht kommt noch etwas. Er keuchte. Wir müssen ganz ruhig sein. Luca versuchte leise zu atmen. Um sie herum herrschte Stille. Nur das Zirpen und Zwitschern von den Feldern war zu hören. Sie schloss die Augen. Sie hatte sich angewöhnt, in Momenten der Angst an ihren Vater zu denken, an seine langen, schmalen Hände, an den Geruch des Haarwassers, der allen seinen Dingen anhing. Sie hatte es als Kind immer beruhigend gefunden, sich abends in seinen Mantel zu wickeln und diesen Duft einzuatmen. Sie musste ihn unbedingt anrufen. Das letzte Mal, als sie es auf seinem Handy versucht hatte, war er nicht rangegangen. Sie würde sich sofort melden, wenn sie das hier überstanden hatte. Ein gellender Ton zerschnitt die Stille, erhallte über die Felder ein schrilles Klingeln, das sie nicht einordnen konnte. Was war das? Mischa und Bernd starrten sie entsetzt an. Jetzt erst merkte sie, dass das Geräusch von ihr kam, aus ihrer Tasche, ihr Handy. Luca zuckte zusammen und suchte hektisch danach. Mischa sah sie mit aufgerissenen Augen an. »Mach das Handy aus«, zischte er. Sie wühlte weiter in ihrer Nervosität, griff sie daneben. Endlich hatte sie das Telefon gefunden. Es war eine Bonner Nummer. Mist. Bestimmt ging es um ihren Vater. Konnte sie nicht doch dran gehen? Sie sah Mischa flehend an, doch er schüttelte vehement den Kopf. Das Handy klingelte weiter. Wo war der Knopf, um es auszustellen? Sie wischte hektisch darauf herum. Dabei nahm sie aus Versehen den Anruf an. »Hallo?« Eine schrille Stimme ertönte am anderen Ende der Leitung. »Hallo, Lucardis? Hier ist Loretta. Loretta Fischer aus der Adelheidstraße. Ich bin die Nachbarin deines Vaters. Es ist ein Notfall.« Es war unglaublich, wie laut Lorettas Organ aus dem Handy dröhnte. Ihre Stimme schien durch die gesamte Ostukraine zu hallen. Mischa knuffte ihr in den Arm. »Leg sofort auf.« »Lucardis, euer Vater. Euer Vater läuft in Badehose durch die Nachbarschaft und will schwimmen«, schrie Loretta. »Morgens um 6. So geht das nicht weiter.« »Ich kümmere mich«, flüsterte Luca. »Ich muss auflegen, okay? Ich kümmere mich.« »Ich stehe buchstäblich im Kugelhagel«, hätte sie gerne ergänzt. »Leg auf«, zischte Mischa. Er spähte über den Kotflügel in die Richtung, aus der der Angriff gekommen war. »Ich höre etwas.« Luca sah sich um, dann stupste sie Bernd an und machte mit ihrer freien Hand eine kurbelnde Bewegung. Bernd nickte, erhob die Kamera auf die Schulter. »Das wäre wirklich gut«, Lorettas Stimme klang vorwurfsvoll. »Einer von euch dreien müsste sich wirklich einmal...« Luca drückte auf die rote Taste, in der Sekunde knallte es. War auch ein bisschen lang. Ihr könnt was rausschneiden, ja.
Nein, das ist, aber nein, das ist, es braucht ja auch diesen Platz, um diese Szenerie gut darzustellen und den schönen das schöne Aufeinandertreffen von Privatleben und Beruflichem.
Und sag mal, diese Lebensweisheiten, TV-Weisheiten, hast du die aus deinem Job? Also mit 40 verschwindet eine Frau.
Ja, ach so, das, ja. Das habe ich tatsächlich, ist mir auch gesagt worden. Also es hieß, Frauen werden mit 40 unsichtbar. Das wurde mir auch schon ein paar Mal gesagt, genau, ja. Also hieß eben...
Wurde das wirklich so direkt gesagt oder war das eher so ein indirektes...
Es wurde Ding, ganz direkt so gesagt. Aber es bezog sich natürlich auf Frauen im On, also Frauen, die moderieren. Ne? Und das will man, ich meine, es gibt ganz viele andere Beispiele.
Hast du aber natürlich auch gemacht, also du hast ja auch moderiert. Nein, nicht. Aber du hast berichtet, zum Beispiel aus New York damals.
Das stimmt, genau, da war ich weit unter 40, deswegen durfte ich noch. Nein, ich mache nur Spaß. Das war aber eigentlich eher eine Ausnahmesituation. Also eigentlich jetzt bin ich seit 20 Jahren gar nicht mehr auf dem Bildschirm zu sehen. Und aber ich krieg's eben bei anderen mit. Also das ZDF ist da noch relativ wirklich sehr freundlich. Aber ich natürlich, man muss auch sagen, es ist ja auch ein optisches Medium. Das heißt, es gehört dazu, wie jemand aussieht. Man bewertet ja auch Männer auf dem Schirm, aber Frauen eben natürlich nochmal ganz besonders. Und ich habe auch eine Freundin, die für einen amerikanischen Sender arbeitet, die eben das Problem mit diesen abstehenden Ohren hatte. Und,
Das Beispiel stammt aus der Realität sozusagen, ja. Mein Gott. Ja.
Und Genau, und verfolge das auch immer sehr, wenn eben, ja, es gibt eben interessante Fälle von Journalisten, die Fehler machen, gerade auf Social Media, weil Social Media auch so nochmal zu mehr Schnelligkeit verleitet.
Lädt dazu ein, Fehler zu machen.
Und das ist auch ihr Problem. Oder das wird ihr zum Verhängnis. Mhm. Sie gerät unter Druck, sie muss schnell handeln, die anderen haben das schon, du musst das Bild hochladen und dann macht sie einen Fehler. Und ich glaube, dass das schnell passiert. Und auch, ich weiß gar nicht, wessen Schuld es dann ist. Ne? Also man könnte sagen, klar, sie war hat unsauber gearbeitet. Sie könnte auch sagen, es ist das System, was einen damit relativ alleine lässt, mit so einer wirklich wichtigen Situation gut umzugehen.
Ja, weil du bist ja trimedial, nennt man das, Social Media, Hörfunk und Fernsehen und dann alles in eine Person.
Ja, also es gibt später im Buch so eine Stelle, wo eben die Social-Media-Redakteurin ihr sagt, wie sie so einen Aufsager zu sagen hat. Und sie sagt eben, keine Fakten, es muss dir gerade erst eingefallen sein. Du musst das ganz locker in die Kamera und keine Zornesfalte und so. Und sie versucht sich irgendwie die 5 Sachen zu merken, okay, es ist mir gerade erst eingefallen, keine Fakten, keine Zornesfalten. Also sie versucht dann wirklich in diesem Aufsager alles zu beherzigen und genau.
Also man kriegt durch das Buch schon auch Einblicke in die journalistische Arbeit. Und ich fand eine Stelle auch sehr lustig, als Hans sagt, er hat dieses ganze Konzept der Nachrichten eigentlich nicht verstanden, weil das sind Journalisten, die reisen wohin. Und auf der Fahrt dorthin haben sie sich erstmal über das Land informiert und berichten dann von da, während er als Diplomat natürlich ein viel tiefgehenderes Verständnis hatte von dem Land. Und das fand ich sehr, sehr lustig.
Weil ja, genau. Ich glaube auch, dass der Beruf, oder jedenfalls habe ich halt durch meinen Vater diesen Diplomatenberuf sehr stark mitbekommen, aber ich finde, es ist gar nicht so anders, ja. Man reist irgendwo ein und muss sich umsehen.
Und auch, als du beschrieben hast, wie Luca den Stringer und Mischa, den Kameramann, trifft, und vielleicht bringe ich jetzt die Namen durcheinander, dass man erstmal so, der erste Eindruck zählt, man muss gleich nett sein, weil man ist mit diesen Menschen erstmal dann unterwegs und von ihnen total abhängig.
Absolut.
Also musst du nett sein.
Genau, das war es nämlich. Ich hatte sie zuerst etwas dievenhafter gemacht und dann dachte ich, das ist eigentlich ganz unrealistisch. Mhm. Wenn ich in so ein Land ankäme, ich würde alles ablegen und versuchen, also man schleimt sich massiv bei denen
ein. Ganz demütig
aber,
sein.
Genau, ja. Und zwar, aber ist ja, ich, das Einschleimen klingt jetzt so negativ, aber man muss sehr nett sein, weil man eben wirklich auf Gedeih und Verderb da zusammen arbeitet.
Und bloß nicht kompliziert.
Mhm. Ich finde, es ist Zeit für das Lügenspiel.
Ja.
Wir schon mit
das Lügenspiel
und den Zwängen.
Ja, das Lügenspiel funktioniert so.
Ja.
Julie erzählt uns 3 Anekdoten aus ihrem Leben, 2 davon sind wahr und eine ist gelogen und ich finde heraus, was die wahre ist.
Ah ja, okay.
Du bemühst dich zumindest, aber...
Und was ist deine Rolle?
Na, mir gelingt das in der Ringe auch.
Also. Okay, ich war in den 90ern das erste Mal in Berlin, als ich das erste Mal in Berlin war, ungefähr frühe 90er, habe ich meine Cousine hier besucht und ich war gerade erst zu Hause ausgezogen. Meine Eltern lebten noch in den USA, ich war alleine hier und ich besuchte sie in Ost-Berlin. Das war eben Kohleöfen, keiner hatte ein Telefon und keiner hatte eine Toilette, jedenfalls nicht in der Wohnung. Und ich besuchte sie und am ersten Morgen sagte sie dann zu mir, ich fahre jetzt in die Uni und dort treffen wir uns mittags um 12. Und ich sagte, gut, dann bis dann. Dann vergingen noch 2-3 Stunden. In diesen 2-3 Stunden bekam ich wahnsinnige Bauchschmerzen, fuhr aber dann irgendwann los in Richtung Uni und merkte, ich schaff's nicht. Dann bin ich ausgestiegen und in das nächste Krankenhaus gewankt und hatte einen Blinddarmdurchbruch. Und das war es war eben im St. Hedwigs Krankenhaus um die Ecke. Und ich kam dort an und kam dann der Arzt und sagte, okay, also Folgendes ist ihr Problem und wir müssen operieren und so. Und dann habe ich ganz doll geweint und habe immer gesagt, aber ich muss meine Cousine erreichen. Die hat keine Ahnung, wo ich bin und ich habe keine Möglichkeit, sie zu kontaktieren. Und ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Und dann sagte er, gut, das ist jetzt das geringste Problem und so weiter. Dann kam die OP und am nächsten Tag wachte ich auf und meine Cousine saß am Bett. Und dann habe ich zu ihr gesagt, oh Gott, woher wusstest du, wo ich bin? Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Und dann hat sie gesagt, der Arzt ist nach Dienstschluss zu mir nach Hause gefahren und hat bei mir an der Tür geklingelt und gesagt, ihre Cousine ist im Krankenhaus. Und dann habe ich gesagt, Wahnsinn, und was dachtest du, als du ihn gesehen hast? Und dann sagte sie, du lernst immer die besten Männer kennen. Das war ihre Reaktion darauf. Okay. Genau, also das war meine erste Ost-Berliner Geschichte.
Wow.
Haben wir alle in Ost-Berlin schon mal erlebt, sowas. Also
das Lustige ist, dass das Hedwigskrankenhaus jetzt ungefähr 10 Meter Luftlinie von hier entfernt ist.
Genau.
Die zweite Geschichte. Okay.
An meinem 40. Geburtstag wollte ich...
Das ist jetzt eine Zukunftsgeschichte.
Genau, erst in 20 Jahren findet die statt. Genau. Da wollte ich alle meine Freunde einladen in ein Restaurant. Und um das Restaurant mir anzuschauen... Ich hatte aber schon gehört von dem Restaurant, dass die Kellner dort sehr unfreundlich waren. Ich wollte aber unbedingt dort, Berlin. Genau, ich wollte aber unbedingt dieses Restaurant. Dann bin ich eben am Abend vorher hingegangen mit meinem Mann, um dort zu essen und zu schauen, sind die Kellner wirklich so unfreundlich und wie ist überhaupt das Essen und so weiter. Wir gehen also dorthin, bestellen alles in der Karte rauf und runter und dann kommt die Rechnung und dazu der Satz, es kann nur mit Bargeld gezahlt werden. Und ich dachte so, oh, Wahnsinn, okay, Mist, schaue in mein Portemonnaie und wir haben exakt das Geld bei uns, was auf der Rechnung steht. Also es war ein Betrag und genau den Betrag hatten wir, aber eben nicht einen Cent mehr,
um Trinkgeld
zu geben. Und dann dachte ich, oh nein, und diese Kellner, die sind ja so unfreundlich hier. Und wenn ich dem jetzt kein Trinkgeld gebe, dann wird der mich hassen.
Und ihr wolltet ja wiederkommen.
Eben. Und dann bin ich zu ihm hingegangen, habe gesagt, also hier ist das Geld. Wir haben ein bisschen zu viel bestellt und wir können zwar zahlen, aber ich kann kein Trinkgeld geben, aber ich komme morgen wieder und gebe dir dein Trinkgeld. Es tut mir total leid, aber wir sind auf jeden Fall morgen wieder da. Am nächsten Tag war also mein Geburtstag. Ich stehe auf, ich habe im Winter Geburtstag. Ich renne über die eisige Straße, um die Bahn zu kriegen und falle hin und breche mir den Arm. Und wir mussten dieses Abendessen absagen. Und als ich im Krankenhaus lag, das ist auch wieder eine Krankenhausgeschichte, als ich im Krankenhaus lag, kam mein Mann und es war also kurz vor der Operation und dann habe ich zu ihm gesagt, ich möchte, dass du unbedingt in das Restaurant gehst, um dem Mann das Trinkgeld zu geben, weil ich glaube, er hat einen Fluch auf mich gesetzt und dieser Fluch kann nur aufgehoben werden, dadurch, dass du gehst und unsere Schuld begleichst. Und als ich aufwachte, sah ich ihn dann und meinte, und hast du das Geld bezahlt, hast du den Fluch beglichen? Und dann sagte er, er war es nicht. Ich habe es bezahlt, aber ich bin mir ganz sicher, so wie er das Geld angenommen hat, wie er mich angeschaut hat, du warst nicht verhext von ihm. Aber jedenfalls, so war die Geschichte von meinem 40. Geburtstag. So, und die dritte Geschichte. Also, mein Vater lebte in der Dominikanischen Republik oder war dort Botschafter. Als Botschafter dort war er für alle Deutschen natürlich zuständig. Also das war so ein Berichtsgebiet, wo es nicht so wirklich stark um Politik ging, sondern natürlich ganz viel auch um Tourismus. Und ganz oft, wenn wir in Besuchen gefahren sind, gab es Situationen wie ein Deutscher war 10 Tage vorher bei irgendeiner Kreuzfahrt ums Leben gekommen und wir mussten dann zur AIDA und schauen, ob alles mit rechten Dingen sozusagen vor sich ging, ne? Und mussten dann auch teilweise also diese Kreuzfahrten 1-2 Tage mitmachen. Und so machten wir das auch so eine Fahrt auf einem Katamaran. Da war auch so ein Mann irgendwie im Vollrausch runtergefallen und gestorben. Auf jeden Fall ging es viel um Tourismus und solche Sachen. Dann erzählte mir mein Vater irgendwann, ich habe hier aber auch mit deutschen und österreichischen Staatsbürgern zu tun und einer von denen, das ist ein Popstar. Und dann meinte ich, echt, erzähl mal, wer? Und dann sagte er, ja, warte, wie heißt der? Also ich glaube, er heißt Hölzel. Ich glaube, er heißt Falco, Falco. Und ich so, nein, komm, echt und so. Und mein Vater, ja, ja, also der hat schwere Drogenprobleme und der lebt jetzt hier. Und ja, ich bin dafür zuständig. Es gab da keine österreichischen Botschafter oder so. Das hat alles der Deutsche gemacht. So. Und
gibt es überhaupt österreichische Botschafter irgendwo? Ah, haben Sie schon.
Irgendwann.
In Wien.
Na gut, das müssen wir nicht.
Ein sehr kleines Land.
Ja, ja.
So, und dann irgendwann war ich um die Weihnachtszeit wieder bei ihm und dann sagte er, es ist gut, dass du hier bist, weil Falco feiert seine Verlobung am Strand, 3 Tage nach Weihnachten und wir sind auch eingeladen. Da waren sozusagen dann die ganze deutsche Community eingeladen. Und ich fand das eigentlich sehr lustig und wir sind dann dahin gefahren, das war eine lange Autofahrt, mein Vater lehnte auch Klimaanlagen ab. Und der hatte die Klimaanlage. Ich fand es wahnsinnig heiß. Ich weiß nicht genau, was los war. Auf jeden Fall nach diesen 3-4 Stunden Autofahrt stieg ich aus, bekam dann zur Begrüßung ein Cuba Libre und hatte sofort irgendwie einen Kreislaufkollaps und musste mich hinlegen. Und bin dann auch eingeschlafen oder irgendwie. Also mir war total schwummrig und ich musste mich hinlegen und dachte die ganze Zeit, okay, und jetzt verpasse ich also diese Verlobung von Falco, der hatte eben eine Frau aus der Dominikanischen Republik kennengelernt, die er heiraten wollte. So, und dann kurze Zeit später erschien mein Vater wieder vor mir und ich so, Papa, sind wir extra hierher gefahren und kann ich nicht kommen? Und er sagte, die Verlobung ist abgesagt, Falco ist nicht gekommen. Und insofern war es dann nicht so schlimm, dass ich diesen Kreislaufkollaps hatte, aber genau. Aber diese Verlobung von Falco und seiner Freundin hat nie stattgefunden und er ist dann auch kurze Zeit später gestorben. Das ist die dritte Geschichte.
Okay, ein wilder Ritt durch dein Leben, möchte ich sagen.
Ich fasse zusammen. Die erste Geschichte spielt in den Anfang der 90er, als es noch keine Handys gab. Und ihre Cousine Julie bestätigt, dass Julie die Gabe hat, die besten Männer zu daten. Und das hat sie tatsächlich, ein Engel hat ihr geholfen. Die zweite Geschichte handelt vom Fluch der unfreundlichen Kellner in einem Restaurant. Und die dritte Geschichte ist der fatale Cuba Libre, der die fatale Verlobung von Falco fast verhindert hätte.
Falco
fast verhindert hätte. 3 Geschichten, eine schillernder als die andere. Ein bisschen auch immer mit Verletzungen.
Mit Krankheiten, das stimmt, fällt mir auch auf. Und 2 spielen in den 90ern.
Ja.
Ja. Ja, also Falco hat ja wirklich dort mal gelebt eine Weile.
Und dort ist er auch gestorben.
Wir haben ja auch diese Spezialfälle beim Jugendspiel, dass die Geschichte einen wahren Kern hat, aber eben einige Details dazu gefunden werden, die sie dann zu einer Lügengeschichte machen. Das könnte hier natürlich auch der Fall sein. Aber das hat auf jeden Fall historische Fakten, die wir bestätigen können.
Und das war jetzt auch nicht so ausgeschmückt. Ich glaube,
wir haben ja alles erlebt, Judith, das möchte ich nur sagen. Es gibt Leute, die nicht so sehr übertreiben, um uns in Sicherheit zu wiegen und dich aufs Glatteis zu führen.
Ja.
Also deswegen, da würde ich jetzt nichts drauf geben, aber
die Cousine, die durch den Arzt dann herausgeklopft wurde.
Klingt fast ein bisschen nach Schwarzer Klinik. Der nette, oder nach Landarzt, der nette Arzt. Der
aber wie hat man das wohl früher gemacht ohne Handys? Das kann schon sein, dass das so war.
Nein, das habe ich tatsächlich Anfang der 90er im Prenzlauer Berg erlebt. Ich war zwischen Mauerfall und Wiedervereinigung, also zwischen Wende und Wiedervereinigung war ich da. Und man hat sich... Man ist auf gut Glück hingegangen zu Leuten und draußen hing ein kleiner
Zettel.
Block.
Alle hatten einen Block mit Zettel.
Genau, und da konnte man sagen, der Klaus war da, schön mit Ö. So. Das war flächendeckend so. Das war quasi das Anrufbeantwortersystem.
Genau, also der Arzt ist ja auch zu ihr hingegangen, nur war dann die Cousine halt dann auch da wahrscheinlich. Genau. Oder Zettel, keine Ahnung.
Ja, aber der, ja.
Aber der ist hingegangen nach Dienstschluss.
Alle Geschichten haben irgendwas, was ein bisschen, was auch unmöglich sein könnte. Also, dass ein Arzt so nett das macht, das würde ja halt in die Zeit.
Ja, die unfreundlichen Kellner, ich meine, komisch, die Lügengeschichte wäre, wenn es freundliche Kellner gewesen wären. Und trotzdem, die Art und Weise, wie sie es erzählt hat, ist die Nummer 2, dass die nicht wahr ist. Weil da ist sie so gestolpert. Da ist sie so geschlittert wie auf dem Eis und hat sich... Ich glaube, die zwei ist nicht wahr.
Ich würde dir recht geben, aber ich würde wie beim letzten Mal schon einen anderen Tipp abgeben, damit wir nicht gleichziehen.
Okay, aber du verlierst halt dann immer.
Nicht mehr Punkte oder du. Naja, also nein, ich glaube, so toll das mit Falco klang, dass das die Lügengeschichte ist, wohl wissen, dass er wirklich da war und wahrscheinlich es sein kann, dass dein Vater wirklich mit ihm zu tun hatte oder das in seine Zeit fiel, das glaube ich schon, aber wahrscheinlich ist es mit der Verlobung, wo du krank geworden bist, gelogen, sodass sie einen ernsten Kern hat, aber. Ja, also mein
kann
Tipp wäre drei.
Gut, ja, Klaus hat recht.
Nee. Ja. Nee, ja. Das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Dass wenn jemand lügt inzwischen.
Ja. Hat mich so trainiert. Ich muss das auch ein bisschen besser, jetzt wenn man es dann vorträgt, merkt man, ich
du
hätte das
alle
besser
früheren müssen. Folgen von Berliner Zimmer anhören müssen, um das
Lügen nur die Lügengeschichten.
Ich habe das nur einmal geprobt mit der Schwester meines Mannes und da hat sie gesagt, naja, diese Restaurantgeschichte, der hätte ich eigentlich nicht geglaubt, aber das mit dem Fluch, sowas würdest du sagen.
Ah, okay.
Deswegen wusste sie, dass die wahr war. Ja, die ist wahr, genau.
Aber Judith ist auf einem guten Weg mit dem Lügenspiel. Das wird, also da macht er keinen Kopf wirklich. Da.
Also und Falco, genau. Es ist, wie du sagst, mein Vater sollte zu dieser Verlobungsfeier fahren und ist da auch zähneknirschend hingegangen und die hat dann aber gar nicht stattgefunden. Das wusste man aber vorher nicht, sondern erstmal waren alle dort angetanzt und dann.
Dann gab es gar nichts zu essen.
Diese Details weiß ich jetzt nicht mehr. Ich war aber leider eben nicht dabei. Ich hätte das toll gefunden.
Und gibt es noch das Restaurant der unfreundlichen Kellner?
Ja, das ist auch hier im Prenzlauer Berg. Ich habe aber bewusst den Namen nicht gesagt, um niemanden zu verleumden. Weil die ja auch so unfreundlich waren die gar nicht. Es war mehr der Ruf und deswegen meine Angst vor diesem Kellner war so groß.
Ich habe noch eine fachliche Frage, weil wir ja auch in einem Literaturpodcast sind. Deine schauspielende Schwester Sophie von Kessel, die ich ganz toll finde und auch, glaube ich, 8 Millionen Filme mit ihr gesehen habe, hat ja mal deinen frühen Roman Altenstein als Hörbuch eingelesen. Gibt es jetzt Verhandlungen, dass auch der aktuelle Roman...
Es gibt schon das Hörbuch.
Es gibt schon das Hörbuch.
Ja, sie hat es auch eingelesen. Genau.
Okay, sehr gut.
Genau, da bin ich im April bin ich hingefahren, dann haben wir das sozusagen zusammen gemacht. Aber natürlich, sie vor allem hat das eingelesen.
Ah, sehr gut. Wie ist das für dich, das zu hören? Nochmal anders?
Also das war ein bisschen... schwierig, weil ich hatte es eigentlich gerade erst abgegeben, sodass ich dachte, wenn ich diesen Text jetzt nochmal höre, dann ich kann ihn nicht mehr hören. Und aber es ging dann ganz gut. Und es war irgendwie eine recht kleine Operation. Also es war ganz gut. Als wir das erste Mal gemacht haben, war das mit einer Regisseurin und die Regisseurin hat ihr dann alles immer gesagt und diesmal war nur ich da und ich habe dann immer gesagt, nochmal und der heißt Misha und so. Also konnte ich dann direkt ihr irgendwie Sachen sagen, auch mit den ukrainischen Ortsnamen war sie natürlich nicht so glücklich über das Wort Chemilche. Das ist der Grenzort.
Okay.
Dafür hat sie mich ein bisschen gehasst. Aber ansonsten war es... ja, es war eigentlich sehr schnell, nachdem ich es abgegeben hatte. Deswegen fand ich es etwas anstrengend, den Text nochmal zu hören. Aber sie hat es toll gemacht.
Wie lange hast du an dem Buch gearbeitet?
2 Jahre, möchte ich sagen. Ja, 2 Jahre. Also ich meine, das ist ja nie so... Das ist ja immer
ja, du hast ja noch einen Job, ne?
Genau.
Das heißt, wie hast du das gemacht? Wie hast du es zusammengekriegt?
Na, du meinst, wie ich dann arbeite oder
ich arbeite und schreibe zusammen.
Also ich mache es nie am selben Tag. Entweder wenn ich beim ZDF arbeite, arbeite ich da voll, aber ich arbeite insgesamt nur 80%. Und das heißt, wenn ich dann frei habe, arbeite ich am Buch. Aber ich muss auch dazu sagen, dass ich davor einen Roman geschrieben habe, der nicht...
Altenstein?
Nein, ich habe einen geschrieben, der nicht veröffentlicht wurde, der fast ausschließlich in der Ukraine spielt. Das ist eine andere Geschichte. Okay. Aber... Ich bin mit diesem anderen Manuskript, würde ich so sagen, gescheitert. Und dann dachte ich eben, als meine Agentin sagte, das war dann, also ich habe das abgegeben im Februar 22, als der Krieg wirklich gerade ausbrach. Und meine Agentin sagte, das ist einfach nicht die richtige Zeit für so ein Buch.
Dann hast du sozusagen einen Teil daraus.
Genau, ich habe einen Teil, also insofern ist ein bisschen was da eingeflossen, aber vor allem habe ich dann durch dieses Scheitern nochmal sehr stark über das Thema Scheitern nachgedacht. Und ich glaube, das hat mich dann so, dann dachte ich, wie ist das, wenn man in so einer Situation steckt? Ne? Also wie geht man damit um? Und genau, also würde ich zwar sagen 2 Jahre, aber ein bisschen was von dem anderen Buch hat auch da drin stattgefunden.
Ich würde gerne einmal noch auf euren berühmten Namen zu sprechen kommen. Die von Kessels sagt, Wikipedia gibt es seit dem 14. Jahrhundert. Also ihr habt wahrscheinlich einen absurden Stammbaum, der über 3 Wände geht zu Hause, mit ganz vielen berühmten Menschen. Ich frage auch stellvertretend für Judith, wenn wir es irgendwie schaffen, in die von Kessels einzuheiraten, ist für jeden von uns ein Schloss drin. Das kannst du mit deiner Familie
nicht sagen. Ach so, nein, die sind ganz verarmt. Die sind ganz verarmt. Ihr könnt natürlich einheiraten. Ja. Also ich hätte euch sehr gerne in der erweiterten Familie, aber dann müsstet ihr Landwirte werden, so in Niedersachsen.
Gut.
Ist auch gut. Kein schlechtes Leben, nicht das Schlechteste.
Du als Bayern bist du auch ein Landwirt.
Ich weiß, wie das ist.
Landarbeit macht ihr da doch.
Also, da ist kein Schloss mehr, kein Gut mehr. Okay. Leider.
Gut, ursprünglich kommt ihr aus Thüringen, habe ich gelesen. Ich habe es mir jetzt nur angelesen.
Die Familie meines Vaters kommt aus Schlesien, glaube ich, ja.
Okay.
Ja, aber ich habe mich nie so stark damit beschäftigt, aber für meinen Vater war das
natürlich ganz wichtig. Ich wollte nur die Schlösserfrage kurz
klären. Oh ja, leider, also da ist kein Schloss.
Und abseits der Schlösserfrage, wie wichtig ist es für dich, aus einer alten Familie zu stammen? Ist das wichtig? Spielt das eine Rolle?
Ich finde es toll, weil man dann immer weiß, was die Vorfahren beruflich gemacht haben. Und das ist ja eine ganz
Die ja lust, auch Journalisten waren unter deinen.
Und Diplomaten, Chemiker, viele Soldaten auch. Aber
stimmt, ein Diplomat war, glaube ich, dabei. Ja, ja, also ich habe mich da mit eher so kritisch auseinandergesetzt, würde ich sagen. So in meiner Teenagerzeit fand ich es irgendwie ziemlich schlimm und habe auch oft meine Mutter gefragt, was Adlige mit dieser privilegierten Stellung, inwiefern die sich denn gegen Hitler ausgesprochen hätten und so. Und also ich habe das eigentlich eher abgelehnt. Also das war sehr schwierig. Auch unsere Eltern haben sich eben scheiden lassen. Da war ich sehr jung. Und dann bin ich mit meiner Mutter aufgewachsen. Und die hat damals eigentlich eher so über Andreas Bader nachgedacht und wollte so mehr in die Richtung gehen. Ja, und unser Vater war aber konservativ und fuhr auch ganz oft, sobald das möglich war, eben, ich glaube, nach Zöbelwitz und schaute sich diese alten Schlösser an. Und ich dachte nur so, oh Gott, ne?
Wo eure Vorfahren wirklich mal
gewesen. Genau, wo unsere Vorfahren herkamen. Und er hat mich auch dann angemeldet bei so, es gibt ja so Radtouren nur für Adlige.
Der Adel auf dem Radl oder so. Ja. Ne? Ich habe das mal in der Dokumentation gesehen.
Ja, es ist heftig. Mhm. Und da bin ich dann auch mitgefahren, weil er das eben wollte, 2-mal. Und
um die standesgemäß unter die Haube zu bringen?
Das ist, glaube ich, so der Sinn. Ne?
Das ist auch ein Heiratsmarkt.
Also das sind junge Menschen, die
alle... Du interessierst dich jetzt sehr dafür.
Nein, es gibt einen ganz tollen Dokumentarfilm, der ist 90 Minuten, der verfolgt 3 Menschen aus dem Mittleren und Hochadel. Der einen Tochter ist es dann auch egal und eine ältere Frau möchte aber unbedingt auch einen Hochadeligen heiraten und scheitert eben damit und bleibt halt deswegen ganz lange allein, weil sie keinen standesgemäßen Mann findet. Und das ist total tragisch, dass sie in diesen Zeiten so daran festhält und guckt sich eben auch die alten Schlösser an und trauert dieser alten Zeit. Also sie ist voll gefangen in dem Ganzen. Deswegen, das fand ich sehr faszinierend.
Ja, also das ist, das hat auch, finde ich, so eine gewisse eigene Faszination, diese Welt, ne? Weil diese Welt ist wie eine Parallelwelt, würde ich echt sagen, weil die leben relativ, also ich meine, leben natürlich nicht in einer anderen Welt als wir, aber da gibt es schon noch so eigene Rituale und so und solche Radtouren sollen das natürlich verfestigen auch.
Genau, das ist auch in der Dokumentation. Ja. Das nutzt eben auch diese Frau, um an den restlichen Hochadel kennenzulernen.
Ah ja, genau. Das hat also bei mir nicht so wirklich geklappt.
Okay.
Dein Mann ist nicht
adelig. Nicht adelig. Amerikaner nicht adelig, genau. Fast hätten wir nicht geheiratet. Wäre alles schlimm gewesen. Aber wir leben schon ganz bürgerlich oder ganz konventionell zusammen. Aber jedenfalls, diese ganzen Adelssachen, die haben wir alle nicht. Wir haben die ab und zu mitgemacht. Auch so Bälle, aber das war halt nicht unsere Welt. Wir waren eben dafür zu stark durch unsere Mutter sozialisiert und
auch die Andreas Bademutter.
Genau.
Ich würde gerne noch zum Schreibprozess, wie schreibst du? Du hast gesagt, du schreibst dann in diesen 20% freier Zeit. Das heißt, dann schreibst du aber auch einen ganzen Tag zum Beispiel.
Ja. Genau. Also der erste Tag ist immer mehr oder weniger verloren, weil dieses wieder ins Schreiben reinkommen, ihr beide habt das ja bestimmt auch, das ist doch sehr anders. Ne? Als Journalist muss man sehr fokussiert sein und ich finde, wenn man schreibt, muss man sich sehr öffnen und irgendwie wirklich alles so, alle möglichen Ideen durch sich durchfließen lassen. Und das ist ja beim Journalismus so wirklich das Gegenteil. Ja, da fließt nichts, sondern da geht es um Fakten. Und also insofern ist das Arbeiten leider ganz anders, obwohl man ja auch mit Sprache arbeitet. Das ist das, wo es sich vielleicht trifft. Und genau, dann gehe ich auch wirklich in ein Büro und auch wirklich morgens und bin da den ganzen Tag. Und dann gibt es natürlich Tage,
in dein ZDF-Büro?
Nein, in eins, was ich mir gemietet habe. Und dann, gibt es eben Tage, wo man nicht besonders konstruktiv ist und dann andere Tage, wo es gut läuft.
Arbeitest du so mit Zetteln an der Wand, wie in einem Writers Room bei einer Netflix-Serie?
Ja, oder zumindest versuche ich dann immer wieder, mir die Struktur des Romans irgendwie bildlich schon, genau, absolut. Absolut, weil ich schon finde, dass es bei Romanen ja wichtig ist, dass man immer eskaliert, ja, dass in eine Person, also die Leute müssen schon in einer schwierigen Situation sein und die muss ich noch und die weiter und weiter und weiter eskalieren und dann geht's zum nächsten und so weiter, bis alle sozusagen fast an so einem Breaking Point sind.
Also du hast diesen gesunden Sadismus drauf, den man als Schriftstellerin haben muss, um die Figuren leiden zu lassen.
Ja,
die haben eigentlich aber auch ins Herz gewachsen,
ja.
Sind, oder?
Ja, ja. Wie? Sie müssen leiden und man muss sie aber... Wie
grausam.
Mhm. Das ist der Zwiespalt beim Schreiben, finde ich auch.
Ne? Ja.
Vielleicht schon noch, wenn das Buch in der Buchhandlung liegt, man wird sofort hinfassen, denn es hat ein außergewöhnliches Cover und vor allem einen, wie sagt man da, Farbschnitt?
Farbschnitt, ja.
Der leuchtet sogar in Orange. Also ja. das Licht wird richtig reflektiert.
Also wie so ein, es gibt diese Neonstifte aus Orange, genau. Diese Farbe hat das.
Ja, stimmt.
Mhm. Ja. Ja, der Verlag ist ja auch ganz neu, der Eisele Verlag, genau, gerade gegründet. Ist es, glaube ich, das erste Programm
Verlag
überhaupt?
Nein, also ich glaube, seit ein paar Jahren gibt es die.
Ach so,
Aber das ist, glaube ich, also diese Idee mit dem Farbschnitt und dem Cover und so kommt vom Verlag. Also beim Cover war es so, dass wir ein paar Mal hin und her überlegt haben und die haben mir dann immer verschiedene geschickt und das war eigentlich das Erste, was mir richtig gefiel.
Und das ist eigentlich der, man sieht auf dem Cover Wellen, das Meer und der Beluga-Wal.
Ja, den Fischschwanz, genau, von dem Beluga-Wal. Und wenn du es aufmachst auf der ersten Seite, kommt der nochmal. Das ist ganz nett. Ja, also da haben die sich viel Mühe gegeben, genau. Mit dem Farbschnitt, das wusste ich vorher nicht, ja.
Ich glaube, das wirkt toll, das ist ein toller Hinweis.
Sieht toll aus, ja.
Ja. Und der Titel, die anderen sind das weite Meer, von wessen Idee war das?
Also auch vom Verlag, wir hatten zuerst einen anderen Titel und auch ganz lange und waren uns beide einig. Also ich sage jetzt immer beide, weil die Verlegerin und ich, das ist wirklich dann so ein Zweiergespann, das ist, weil es eben so klein ist, das ist auch toll, die hat sich echt um alles sehr gekümmert und wir hatten zuerst den Titel Trockenschwimmen gewählt, weil die Kinder eben nicht so, weil es eigentlich, also wir wollten irgendwie Wasser aufgreifen, aber weil wir auch zeigen wollten, die Kinder schaffen es nicht so richtig, wirklich anzukommen, wirklich im Leben anzukommen, wirklich frei zu schwimmen und so weiter. Aber dann gab es noch viele, viele Konferenzen und dann sagten andere, nein, nein, es muss etwas Lyrischeres sein und das ist eine Zeile aus einem Mascha Kaleko-Gedicht.
Mhm. Ah, okay. Ja, aber sehr schön.
Das ist der Hund.
Ja, wir haben
Hund, ne?
einen Podcast-Hund.
Haben wir Kaffee aufgesetzt? Ja, der Gurgel ist so süß.
Jeder Podcast braucht eine gute Seele.
Ja. Ja, ist unser Maskottchen.
Toll.
Und so, und jetzt natürlich noch die Frage, schreibst du schon am 1/2/4. Roman?
Also ich habe noch so eine Idee, die ich mit mir rumtrage, die eben aber auch so ein bisschen in diesem unveröffentlichten Roman war. Und diese Idee oder eine Person aus diesem Roman würde ich gerne noch rüber retten und vielleicht in den nächsten.
Also in den nächsten schmeißen.
Genau.
In ihr Dilemma.
Die Luca habe ich hier reingeschmissen und dann gibt es eben, war da noch so eine andere Figur und den will ich gerne in den nächsten Roman schmeißen. Aber richtig viel mehr weiß ich jetzt im Moment noch nicht.
Was hat das Schreiben jetzt mit dir gemacht? Weil doch dieser Roman am meisten mit deinem eigenen Leben zu tun hatte, oder?
Altenstein schon.
Altenstein auch, ja. Also, ja, nee, alle irgendwie, würde ich sagen, hatten viel mit mir zu tun. Und genau, also.
Natürlich will man wissen, welche Passagen ganz genau.
Ach so, nein, darauf wollte ich gar nicht. Naja, das ist.
Nee?
Das meinte ich gar nicht jetzt so, aber ich meine, man verarbeitet ja sein eigenes Leben auch nochmal damit.
Absolut.
Das meine ich eher, also.
Das absolut. Macht ja also, manche Sachen greife ich auf, weil ich sie einfach interessant finde. Ja. Wie das mit dem Ayahuasca und das interessiert mich und das will ich irgendwie näher ergründen. Was ist da daran interessant oder gut? Krebs hatte ich selber. Und hatte auch selber so diese ganzen Ängste, die man dann eben, natürlich, jede Frau oder jeder Mensch, der das hat, dann so durchlebt und auch eben alles in Frage stellt oder sich danach fragt, so, wie geht's jetzt weiter? Und ich glaube, dass diese Elena sich das gar nicht so, die verdrängt ja nur und versucht, sich gar nicht damit auseinanderzusetzen und auf so eine andere Art biegt sie dann ab, um sich nicht damit auseinanderzusetzen. Und Luca, genau, das, wie ihr schon sagt, ne, Zwänge des Journalistenlebens, diese Zwänge produzieren zu müssen, gut sein zu müssen, das ist ja ein Job, in dem man unheimlich performen muss. Es gibt ja viele, ja, Schauspieler, Sänger, Künstler sind ja ganz genauso oder bei Sportlern denke ich das auch natürlich dauernd. Ne? Der Eiskunstläufer läuft zur Mitte, genau, und die Musik, alles ist still und dann in diesem Moment weiß er, jetzt muss er oder sie wirklich alles geben. Und so ist das ja für diese Luca auch. Die steht unter einem unglaublichen Druck. Ja, also insofern gibt es verschiedene Sachen, mit denen ich mich natürlich identifiziert habe oder die mich dadurch interessiert haben.
Okay, das können wir gelten lassen als
Schluss. Genau. Wir sind wieder am Ende mit unserem Podcast, mit dem tollen Buch. Wie war der Titel jetzt nochmal?
Die anderen sind das weite Meer.
Und mittlerweile habe ich auch nachgeschaut, weil wir wollen was nachreichen. Das Buch, das Juli und mir nicht eingefallen ist, ist von Daniela Krien, Die Liebe im Ernstfall, wo eben auch der verschiedene Perspektivwechsel, wo damit gespielt wird. Und das ist ebenso toll gemacht wie hier.
Genau, und wir spielen jetzt mit den nächsten Romanen, die wir lesen müssen für unsere nächsten Gäste. Und freuen uns wie immer über ganz viele tolle 5-Sterne-Bewertungen. Wer uns unterstützen mag, findet einen PayPal-Spendenlink in den Folgenbeschreibungen. Und ja.
Wir danken nochmal Branka Prilic für das Schneiden und in Form bringen dieses Podcasts.
Genau, dann bis zum nächsten Mal.